Wir fahren fort mit unserer Serie durch das Lukas-Evangelium. Und so lade ich euch ein, die Heilige Schrift mit mir aufzuschlagen zum Lukas-Evangelium Kapitel 2. Lukas Kapitel 2, wir lesen gemeinsam die Verse 39 bis 52. Und dies sind in Wahrheit Gottes heilige Worte. Und als sie alles vollendet hatten, nach dem Gesetz des Herrn, kehrten sie nach Galiläa zurück in ihre Stadt Nazareth. Das Kind aber wuchs und erstarkte, erfüllt mit Weisheit, und Gottes Gnade war auf ihm. Und seine Eltern gingen alljährlich am Passafest nach Jerusalem. Und als er 12 Jahre alt war, gingen sie hinauf nach der Gewohnheit des Festes. Und als sie die Tage vollendet hatten, blieb bei ihrer Rückkehr der Knabe Jesus in Jerusalem zurück, und seine Eltern wussten es nicht. Da sie aber meinten, er sei unter der Reisegesellschaft, kamen sie eine Tagesreise weit und suchten ihn unter den Verwandten und Bekannten. Und als sie ihn nicht fanden, kehrten sie nach Jerusalem zurück und suchten ihn. Und es geschah, dass sie ihn nach 3 Tagen im Tempel fanden, wie er inmitten der Lehrer saß und ihnen zuhörte und sie befragte. Alle aber, die ihn hörten, gerieten außer sich über sein Verständnis und seine Antworten. Und als sie ihn sahen, wurde sie bestürzt, und seine Mutter sprach zu ihm: Kind, warum hast du uns das angetan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Und er sprach zu ihnen: Was ist der Grund dafür, dass ihr mich gesucht habt? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen redete. Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth, und er war ihnen untertan. Und seine Mutter bewahrte alle diese Worte in ihren Herzen. Und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gunst bei Gott und Menschen. Amen. Lasst uns den Namen des Herrn anrufen im Gebet. Unser herrlicher König und Herrscher Jesus Christus, du bist das Bild des unsichtbaren Gottes. Du bist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Abdruck seines Wesens. Wer dich sieht, der sieht den Vater. Du bist wahrer Mensch und wahrer Gott. Wir rühmen und wir preisen deinen hochheiligen Namen, und wir wünschen uns, dass, wie es der Apostel Petrus geschrieben hat, wie wir es gelesen haben, dass wir wachsen in unserer Erkenntnis von dir. Wir wollen dich besser erkennen, und darum wollen wir jetzt in einer Haltung der Anbetung und der Ehrerbietung auf dein heiliges Wort hören und dich betrachten, über dich nachdenken, dich bewundern, und wir bitten dich, lass uns dich erkennen. Erfreue unser Herz und zieh uns alle zu dir, damit du alle Ehre hast, Herr Jesus, die du verdienst. Gepriesen sei dein Name. Amen. 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 Nehmt gerne Platz. Ja, lasst mich beginnen, ganz genau so, wie ich es letzten Sonntag getan habe. Wir können sehr, sehr dankbar sein, dass wir das Lukas-Evangelium haben. Denn noch einmal wird uns hier etwas berichtet, was wir sonst an keiner anderen Stelle in der Heiligen Schrift finden. Was wir hier hören, ist einzigartig. Wir lesen in den anderen Evangelien von der Geburt Jesu und was er tat, als er mit ungefähr 30 Jahren dann öffentlich seinen Dienst begann. Aber was geschah eigentlich dazwischen? Wir lesen hier den einmaligen Bericht über die Kindheit Jesu. Lukas, er informiert uns über eine Begebenheit. Aber woher hat er eigentlich diese Information? Nun, ihr Lieben, wir haben einige Hinweise, die uns zumindest vermuten lassen, dass Lukas tatsächlich die Gelegenheit hatte, mit Maria, der Mutter Jesu, zu sprechen. Lukas berichtet nämlich über sehr persönliche Details. Sogar er berichtet uns über die Gedankenwelt von Maria. Wisst ihr noch in Vers 19 in dem Kapitel? Maria aber bewahrte alle diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen. Und wieder in Vers 51. Und seine Mutter bewahrte alle diese Worte in ihrem Herzen. Diese Formulierung und auch andere Details können vermuten lassen, dass es Maria war, die Lukas all das berichtete. Denn sie bewahrte all das wie in einer Schatzkiste. Und gab es nun Lukas weiter. Wir wissen, dass Lukas mit Augenzeugenberichten arbeitete. So informierte er uns eingangs seines Briefes. Nun nehmen wir mal an, es war so. Dann können wir uns vorstellen, Lukas hatte die Berichte, die bereits über Christus verfasst worden sind, zumindest er hat uns das gesagt, dass das der Fall war. Und er weiß, was schon berichtet wurde über Jesus, aber bisher kein Wort über das Leben Jesu als Kind. Vielleicht hat Lukas sich mit Maria hingesetzt und gefragt, teure Maria, was kannst du uns eigentlich über die Kindheit unseres Herrn sagen? Erinnerst du dich an etwas? Und vielleicht entgegnete sie etwas wie, oh, da könnte ich tagelang erzählen. Im Grunde kann ich sagen, er war immer ein gehorsamer Junge. Er hat uns stets viel, viel Freude bereitet. Aber wo du fragst, eine Sache fällt mir doch ein. Da hat er uns wirklich einen großen Schrecken eingejagt und das habe ich nie vergessen. Lukas zückt die Feder, um Notizen zu machen. Und jetzt hören wir die Geschichte. Nochmal ab Vers 39. Und als sie alles vollendet hatten, nach dem Gesetz des Herrn, kehrten sie nach Galiläa zurück in ihre Stadt Nazareth. Das Kind aber wuchs und erstarkte, erfüllt mit Weisheit und Gottes Gnade war auf ihm. Und seine Eltern gingen alljährlich am Passafest nach Jerusalem. Also wir erfahren hier, dass Maria und Josef alles im Tempel vollbracht hatten, was das Gesetz Gottes forderte, das haben wir auch gelesen, und dann kehrten sie zurück nach Jerusalem. Aber jedes Jahr reiste die Familie wieder nach Jerusalem zu den Feiertagen. Sie feierten jedes Jahr das Passafest. Eigentlich waren nur die Männer verpflichtet, an diesem Fest teilzunehmen, aber wir hören hier, die ganze Familie machte sich auf. Das war eine anstrengende Reise, man musste viel vorbereiten, es war sehr stressig, sehr kräftezehrend, auch kostspielig und wir wissen, dass Maria und Josef sehr bescheiden lebten, aber Josef und Maria waren tiefgläubig und darum war es ihre Gewohnheit. Oh, welch eine gesegnete Gewohnheit! Ja, gläubige Menschen nehmen auch Beschwerden auf sich, wenn es darum geht, Gott anzubeten und ihm die Ehre zu geben. Man nimmt auch Aufwand in Kauf, wenn es darum geht, Gott die Ehre zu geben. Und selbst wenn es mühsam ist, Gott ist es wert. Und welch ein Segen, wenn eine Familie so zusammenhält, an einem Strang zieht, wenn es darum geht, Gott anzubeten und ihm die Ehre zu geben. Wenn es darum geht, täglich die Familienandachten zu feiern, obwohl der Alltag so stressig ist. Wenn es darum geht, am Sonntag, am Tag des Herrn, die Zeit auszusondern, um sich zu versammeln. Um sich aufzumachen, um den Herrn die Ehre zu geben, wie er es verdient. Welch ein Segen, wenn eine Familie so ist, wenn die Kinder schon von klein auf an es sehen und beobachten dürfen, dass ihre Eltern Gott ehren werden, koste es, was es wolle. Steht nicht zur Diskussion, dass wir hinabgehen nach Jerusalem. Wir geben unseren Gott die Ehre. Welch ein Segen, wenn man nicht nach Bequemlichkeit fragt, sondern nach Gottes Ehre. Darum, liebe Eltern, lehrt eure Kinder, dass die Verehrung Gottes keine Option ist. Dass man mal tut und mal nicht, sondern feste Gewohnheiten, Gott anzubeten. Vers 41, und seine Eltern gingen alljährlich am Passafest nach Jerusalem. Und als er 12 Jahre alt war, gingen sie hinauf nach der Gewohnheit des Festes. Hier nun in Jerusalem, geschah das, was jedes Mutterherz zum Bluten bringt. Ihr Kind geht verloren in einer Zeit ohne Handy. Vers 43. Und als sie die Tage vollendet hatten, blieb bei ihrer Rückkehr der Knabe Jesus in Jerusalem zurück und seine Eltern wussten es nicht. Da sie aber meinten, er sei unter der Reisegesellschaft, kamen sie eine Tagesreise weit und suchten ihn unter den Verwandten und Bekannten. Also überlegt euch das. Man reiste in größeren Gruppen, in Gesellschaft, in Karawanen. mit den Verwandten und Bekannten aus dem Heimatort. Und der Knabe Jesus war anscheinend gerne unter Menschen. Er lebte nicht zurückgezogen, nicht isoliert. Er lebte die Gesellschaft von Menschen. Und ihr Sohn war anscheinend nie unzuverlässig. Er ist nie einfach weggelaufen. Er war nicht ungehorsam. Sie gingen selbstverständlich davon aus, dass er mitgekommen ist und dass er bei seinen Verwandten und Bekannten sein wird. Denn er war nie ein Knabe, um den man sich Sorgen machen müsste. Keiner, den man stets in den Augen behalten müsste. Keiner, der Flausen im Kopf hat. Er war stets, ständig, anständig und zuverlässig. Und so gingen Josef und Maria davon aus, dass ihr Knabe schon mit den anderen unterwegs sein wird. Aber in Wirklichkeit blieb er zurück in Jerusalem. Und sie wussten es nicht. Vers 45, und als sie ihn nicht fanden, kehrten sie nach Jerusalem zurück und suchten ihn. Sie suchten ihn überall und sie fanden ihn nicht. Ihr könnt euch vorstellen, da bricht die Panik aus. Also sie müssen zurück nach Jerusalem und die Stadt war voll von Leuten. Es kann ihnen alles Mögliche zugestoßen sein. Vers 46, und es geschah nach 3 Tagen. Das heißt, 3 Tage lang suchen sie ihn in Jerusalem. Und ihr Lieben, das war heftig. Das war keine kleine Sache. Uns wird hier beschrieben, wie es Maria dabei ging. Da heißt es, Vers 48, und als sie ihn sahen, wurde sie bestürzt. Und seine Mutter sprach zu ihm, Kind, warum hast du uns das angetan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Also die Zeit des Suchens war fürchterlich. Diesen Schreck hat Maria nie wieder vergessen. Wie werden Maria und Josef durch die Gassen Jerusalems gelaufen sein und gerufen haben, Jesus! Alle Leute befragt haben und habt ihr einen Jungen alleine rumlaufen sehen? Sie suchen ihn Tag und Nacht, nichts. Sie suchen ihn an einem Tag, nichts. Am zweiten Tag, nichts. Sie sind am Verzweifeln. Erst nach 3 Tagen. Maria war bestürzt. Sie sprach, wir haben dich mit Schmerzen gesucht. Das Wort, das hier im Griechischen für Schmerzen benutzt wird, meint wirklich intensive Leiden, heftige Qualen. Das ist dasselbe Wort, das Lukas später benutzt in Lukas Kapitel 16, wo es um den reichen Mann geht, der in der Hölle ist, der beschreibt, dass er Qualen hat. Oh, wie blutet das Herz einer Mutter, wenn das Kind verschwunden ist. Das tat Maria und Josef wirklich weh. Sie machten sich große Sorgen und sie fragt sich, warum hast du uns das angetan? Ja, Maria wird dieses Erlebnis nie vergessen haben. Aber weißt du, Lukas schreibt diese Geschichte nicht auf, weil sie einfach spannend ist oder weil sie herzensergreifend ist. Er schreibt sie auf, weil wir hier sehr viel über Jesus Christus lernen. Und man könnte so viel mehr sagen, aber ich beschränke mich heute Abend auf 4 Wahrheiten über Jesus Christus als Knabe. Als Kind. 4 Wahrheiten, die wir hier aus diesem Text lernen wollen. Und die erste Wahrheit lautet, Jesus Christus war ein Knabe, der wachsen musste. In jeglicher Hinsicht. Zur Zeit der Apostel gab es schon eine Irrlehre, die sehr verbreitet war. Wir haben uns intensiv damit beschäftigt, als wir die Johannesbriefe studierten. Diese Irrlehre ist der sogenannte Doketismus. Diese Lehre in den ersten Jahrhunderten besagte, dass Christus nicht ein wahrer Mensch wurde, sondern nur eine Erscheinung war. Also diese Irrlehrer verneinten nicht die Göttlichkeit Jesu Christi, sie verneinten sein Menschsein. Sie sagten, Christus, der ist ewig, der ist geistlich, der ist himmlisch. Jesus, den man sah, der war kein Mensch, sondern ein Himmelswesen mit einem Scheinleib. Das heißt, nur zum Schein nahm er Menschengestalt an. Das bedeutet, er wurde nur vermeintlich zum Schein geboren, er hat gelitten, er ist nur scheinbar gestorben, er besaß gar keinen Körper aus Fleisch und Blut. Nein, Lukas berichtet uns akribisch genau das Gegenteil. Jesus ist als wahrer Mensch geboren. Weißt du, was das heißt? Das heißt auch, dass er wachsen musste. Zunächst einmal körperlich. Also Jesus kam nicht einfach als fertig entwickelter Mann auf diese Erde. Er machte die normale körperliche Entwicklung durch. Vers 40 heißt es, das Kind aber wuchs und erstarkte. Und dann noch einmal in Vers 52, und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gunst bei Gott und Menschen. Jesus wuchs körperlich, er nahm zu an Alter. Von Herkules in der griechischen bzw. römischen Mythologie, diesen Halbgott, diesen Sohn von Zeus, da sagte man sich, schon in seinem Kinderbett hat er 2 riesengroße, giftige Schlangen mit seinen bloßen Händen erdrosselt. Ja, aber solche Fantasy-Geschichten erzählt die Heilige Schrift nicht. Jesus war tatsächlich ein wahrer Mensch. Das bedeutet, Jesus war zunächst ein kleines, schwaches Kind mit den Beschränkungen, die ein Kind hat. Christus musste sich ganz natürlich entwickeln. Das heißt, er musste lernen zu robben, zu krabbeln, zu laufen, zu rennen. Er musste an Kraft zunehmen. Vieles ging noch nicht im Kindesalter. Wenn er gesehen hat, wie Josef als Zimmermann so schwere Balken umhertrug und er versuchte, das nachzumachen vielleicht, dann funktioniert das nicht. Erst später sollte er dazu in der Lage sein, einen schweren Balken zu tragen, hinauf nach Golgatha. Er wuchs körperlich. Er wuchs auch geistig. Das heißt, von seinem Intellekt, von seinem Verstand, aber auch gleichzeitig in seinem Verständnis alles in Weisheit zu tun. Vers 40, das Kind aber wuchs und erstarkte erfüllt mit Weisheit. Wörtlich steht hier erfüllt werdend mit Weisheit. Er befand sich also in dem Prozess, mehr und mehr mit Weisheit erfüllt zu werden, wie es in Vers 52 steht. Und Jesus nahm zu an Weisheit. Im Koran heißt es über Jesus, dass er bereits in der Wiege zu Maria gesprochen haben sollte, um ihr eine theologische Rede zu halten. Dass die Moslems glauben, Jesus konnte schon als Säugling sprechen und tiefste Wahrheiten verkündigen. Nein, Jesus war ein wahrer Mensch, der sich entwickelt hat. Auch sein Gehirn musste sich tatsächlich entwickeln. Er musste lernen. Das heißt, er musste lernen zu sprechen, lernen zu lesen, lernen zu schreiben, lernen zu rechnen. Der Unterschied ist aber, der Mensch Jesus tat das alles ohne Sünde, ohne Beeinträchtigung durch eine sündige Natur. Er lernte ohne sündiges Irren und Versagen und Faulheit und Vergesslichkeit. Er lernte als ein vollkommener Mensch ohne Sünde. Und so erstarkte er nicht nur körperlich, sondern auch geistig, in seinem Charakter und seelisch. Er wurde immer stärker und stärker. Aber nie so, dass Christus jemals einen moralischen Mangel gehabt hätte. Er war stets ohne Sünde. Aber er nahm zu in diesen heiligen Tugenden, in der Weisheit mehr und mehr. Und je älter er wurde, desto mehr konnte er die Werke tun, die der Vater ihm bestimmt hat. Desto mehr wurde offenbart, dass er der Heilige Gottes ist. So dass Jesus auch wuchs in der Gunst. Vers 40, das Kind aber wuchs und erstarkte, erfüllt mit Weisheit und Gottes Gnade war auf ihm. Und Vers 52, und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gunst bei Gott und Menschen. Also von Anfang an war erkennbar, dass Gottes Gnade auf diesem Kind liegt. Das heißt, Gott ist mit ihm, er stärkt ihn, er segnet ihn. Aber mit der Zeit, je mehr Jesus sprechen konnte und tun konnte, je mehr er Fortschritte darin machte, desto mehr wurde auch tatsächlich offenbar, dass Gott mit ihm ist. Und er wuchs darum in der Gunst bei Gott und bei Menschen. Man könnte auch übersetzen, er wuchs an Gefallen bei Gott und bei den Menschen. Mehr und mehr konnten sich die Menschen über ihn freuen. In Sprüche 15, Vers 20 heißt es, ein weiser Sohn erfreut den Vater. Liebes Kind, möchtest du wissen, wie du Vater und Mutter erfreuen kannst? Sei ein weises Kind. Jesus war ein weises Kind. Der Vater liebt den Sohn. Er hat vollkommenes Wohlgefallen an ihm. Selbstverständlich. Aber je älter Jesus wird, je stärker er wurde, desto mehr Werke tat er, desto mehr Frucht brachte er hervor, so dass der Vater im Himmel sich mehr und mehr erfreuen konnte über seinen ganzen Lebenswandel, über seine Werke, über sein Wirken, über seine ganze Person. Und so auch bei den Menschen. Sicher war Jesus schon als Säugling eine große Freude, aber als er dann auch noch anfing zu sprechen, wunderbare Dinge zu sagen, wunderbare Dinge zu tun. Sie wurden mehr und mehr dankbarer für ihn. Sie freuten sich mehr und mehr über ihn. Sie erkannten mehr und mehr, was für ein Segen er ist. Er nützte ihnen mehr und mehr und sie schätzten ihn mehr und mehr, weil sein Einfluss immer größer wurde, je älter er wurde. Der Knabe Jesu, er wuchs. Vielleicht fragst du dich jetzt, aber wie geht das? Also er ist doch Gott. Wie soll er zunehmen an Stärke und Weisheit und Wohlgefallen? Nun, du musst die biblische Lehre der Zwei-Naturen-Lehre Christi verstehen. Dieser Knabe ist kein gewöhnlicher Knabe. Er hat zwei Naturen, die untrennbar miteinander vereint sind, die nicht vermischt sind, aber dennoch zu unterscheiden sind voneinander. Das heißt, gemäß seiner göttlichen Natur kann Jesus nicht älter werden. Er ist ewig, überzeitlich. Er kann auch nicht zunehmen an Weisheit, denn er ist allwissend. Er kann auch nicht zunehmen an Kraft, denn er ist allmächtig. Er kann auch nicht zunehmen an Gunst bei Gott, denn er ist ja eins mit dem Vater, der geliebte Sohn, von Ewigkeit her. Er kann auch viele andere Dinge nicht tun, zum Beispiel müde werden oder hungern oder dürsten oder leiden oder gar sterben. Aber weißt du was? Jesus Christus ist nicht nur Gott, er hat auch die menschliche Natur angenommen. Und mit dieser Natur kann Jesus altern und lernen und hungern und müde werden und leiden und sterben für unsere Sünden. Jesus ist wahrer Mensch geworden. Das heißt, Jesus war darum zugleich begrenzt als Mensch und unbegrenzt als Gott, beschränkt auf einen Ort und doch zugleich allgegenwärtig. Er war zugleich wissend und zugleich unwissend und musste lernen. Er war zugleich schwach und doch allmächtig. Jesus Christus ist wahrer Gott mit allen göttlichen Eigenschaften und wahrer Mensch zugleich mit allen menschlichen Eigenschaften, bis auf die Sündhaftigkeit der Menschen. Christus ist eine Person und hat doch zwei Naturen. Gepriesen sei sein hochheiliger Name. Jesus Christus, wahrer Mensch und wahrer Gott, vereint in einer Person. Nun, erstens war das der Knabe Jesus Christus, er wuchs. Lasst uns noch zweitens einmal genauer auf seine Weisheit schauen, denn das wird hier besonders betont im Text. Und darum zweitens, Jesus Christus war schon als Knabe voller Weisheit. Vers 40, das Kind aber wuchs und erstarkte erfüllt mit Weisheit. Nochmal Vers 52, und Jesus nahm zu an Weisheit. Wie kann man sich das vorstellen, dass so ein 12-jähriger Knabe erfüllt ist mit Weisheit? Nun, uns wird ja hier ein eindrückliches Beispiel gegeben. Lest mal mit mir ab Vers 46. Und es geschah, als sie ihn nach 3 Tagen im Tempel fanden, wie er inmitten der Lehrer saß und ihnen zuhörte und sie befragte. Alle aber, die ihn hörten, gerieten außer sich über sein Verständnis und seine Antworten. Überlegt euch das. Dieser 12-jährige Knabe setzt sich inmitten der Lehrer, das heißt der Schriftgelehrten, der Experten der Heiligen Schrift, der Theologen, die Professoren der Religion, die Autoritäten in Lehrfragen. Jesus sitzt dort und hört ihren tiefsinnigen theologischen Diskursen zu und weißt du was? Er verstand sie. Und er befragte sie. Und seine Fragen erstaunten sie. Und sie stellten ihm Fragen und er konnte antworten, so dass alle außer sich gerieten. Sie sind nicht ein wenig verwundert hier, so nach dem Motto, Junge, das hast du gut auswendig gelernt. Es heißt hier in Vers 47, alle aber, die ihn hörten, gerieten außer sich über sein Verständnis und seine Antworten. Sie können es nicht begreifen. Es bringt sie völlig aus der Fassung. Sie sitzen da mit offenem Mund und staunen. Darum heißt es hier auch, der Knabe saß inmitten der Lehrer. Das heißt, er zog das Interesse der Gelehrten auf sich. Er wurde zum Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Eine Weisheit, die alle bei weitem überragt. Dieser Knabe konnte schon zu dieser Zeit als 12-Jähriger sprechen mit Psalm 119, Vers 99, wo es heißt, verständiger bin ich als alle meine Lehrer. Ohne zu übertreiben. Was für ein Knabe. Er war kein vorlautes oder vorwitziges Kind, das irgendwie 9-mal klug meint, es hätte schon die richtigen Antworten. Dieses Kind ist durch und durch durchdrungen von der Weisheit Gottes. All das sucht seinesgleichen. Schon als Knabe hatte Christus solch ein Bibelwissen, dass er all die Ältesten dort überragt. Ja, nimm alle großen Theologen der Kirchengeschichte, verbinde all ihr Wissen in eins und lege sie auf die einen Seite einer Waagschale und vergleiche es mit der Weisheit Jesu Christi. Er überwiegt sie alle bei Weitem. Dieser Jesus ist unfassbar. Er nahm beständig zu in Weisheit. Er wurde mehr und mehr zu dem, was geschrieben steht in Jesaja Kapitel 9, wo es heißt, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber. Einer voller Weisheit. Einer mit unfassbaren Rat, der Menschliches übersteigt. So viele wollten seine Weisheit, seinen wunderbaren Rat nicht hören. Als erwachsener Mann stellte er sich darum voller Selbstbewusstsein hin und sagte, dass Gott die Menschen richten wird zu seiner Zeit, die seine Weisheit nicht hören wollten. Er sagt doch tatsächlich dann später in Lukas Kapitel 11 Folgendes, ab Vers 31. Er sagt, eine Königin des Südens wird auftreten im Gericht mit den Männern dieses Geschlechts und wird sie verdammen. Denn sie kam von den Enden der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören. Und siehe, hier ist mehr als Salomo. Christus sagt selbstverständlich über sich selbst, er ist mehr als Salomo. Weißt du, wer Salomo ist? Der Inbegriff der Weisheit für einen Juden. Er galt als der weiseste Mensch, der jemals gelebt hat. Und Christus sagt, hier ist mehr als Salomo. Er ist weiser als der weiseste Mensch, der je gelebt hat. Später versuchten die Gelehrten, ihn mit List zu fangen, mit schwierigen Fangfragen dazu bewegen, irgendetwas Unweises zu antworten, damit sie gegen ihn etwas in der Hand hätten. In Lukas Kapitel 20 wird Christus befragt über die Steuer und über die Auferstehung. Schwierige Fragen, wo die Gelehrten diskutierten. Er antwortete ihnen und dann heißt es, und sie konnten ihn in seinem Wort vor dem Volk nicht fangen. Und sie verwunderten sich über seine Antworten. Und sie schwiegen. Und sie wagten nicht mehr, ihn über irgendetwas zu befragen. Seine Weisheit hat sie alle wie Amateure, wie Anfänger, wie kleine Kinder dastehen lassen. Männer, die ihr Leben lang studiert haben. Er hat sie alle in den Schatten gestellt. Die Zeit reicht ja nicht aus, all die unfassbar weisen Aussprüche Jesu Christi zu nennen. Es ist wahr, was über ihn geschrieben steht. In Kolosser 2, Vers 3, in Christus sind verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Bist du darüber erstaunt, wie die Schriftgelehrten? Weißt du, er verdient es, dass du zu seinen Füßen sitzt und von ihm lernst. Dass du jedes Wort von ihm aufnimmst. Meine Frage an dich ist er dein Rabbi, dein Lehrer, dein Meister, dem du dich verschrieben hast, weil du erkannt hast, dass er die Weisheit in Person ist? Bist du jemand, der ihm zuhört, der ihn studiert, der wissen will, was er gelehrt hat und der danach leben will? Gründest du dein gesamtes Leben, dein Denken, dein Handeln, dein Reden, rein alles in deinem Leben, gründest du es auf seine Weisheit? Und hier eine kurze Randbemerkung für die jüngeren Menschen in unserer Mitte. Maria findet den Knaben Jesus nicht beim Versteckenspiel mit gleichaltrigen Kindern. Oh, dafür gibt es auch Zeiten. Aber schaut mal, er sitzt bei den älteren Menschen, von denen gesagt wird, dass sie weise sind, sie zu befragen und mit ihnen zu reden. Hier ist ein guter und teurer Rat für junge Menschen. Verbring nicht einfach nur Zeit mit Gleichaltrigen. Verbring Zeit mit älteren, weiseren Menschen, die dir Rat geben können, aus der Weisheit Jesu Christi. Es heißt in Sprüche 24, Vers 14, suche die Weisheit für deine Seele. Wenn du sie gefunden hast, so gibt es Zukunft und deine Hoffnung wird nicht vernichtet. Das war zweitens. Dieser Knabe, Jesus Christus, war voller Weisheit. Nun drittens. Jesus Christus lebte schon als Knabe im vollen Bewusstsein seiner wahren Identität. Vers 46. Und es geschah, dass sie ihn nach 3 Tagen im Tempel fanden, wie er inmitten der Lehrer saß und ihnen zuhörte und sie befragte. Alle aber, die ihn hörten, gerieten außer sich über sein Verständnis und seine Antworten. Und als sie ihn sahen, wurde sie bestürzt und seine Mutter sprach zu ihm, Kind, warum hast du uns das angetan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Und er sprach zu ihnen, was ist der Grund dafür, dass ihr mich gesucht habt? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen redete. Manche sind der Meinung, Jesus sei hier ungehorsam gewesen. Wir sehen schließlich, wie Maria wirklich verletzt ist durch die Tatsache, dass ihr Knabe einfach in Jerusalem zurückblieb. 3 Tage lang musste sie ihn suchen in Jerusalem. Und dann sitzt er da seelenruhig und unterhält sich, als ob nichts passiert wäre. Warum hast du uns das angetan? Du hast uns großen Kummer bereitet. War dieser 12-jährige Knabe Jesus seinen Eltern ungehorsam? Nein, das sei ferne. Er ist das vollkommene, makellose Lamm Gottes. Nie, niemals, zu keiner Zeit war er ungehorsam oder hätte gesündigt. Nein, die Antwort des Knaben zeigt uns das Gegenteil. Er war nicht ungehorsam, sondern gehorsam. Er ist nicht weggelaufen. Und jetzt pass ganz gut auf, denn du musst diesen Punkt verstehen. Maria und Josef verstanden es damals nicht. Vers 50 heißt es, und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen redete. Achte darauf, was Maria sagt. Vers 48. Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Sie spricht hier von Josef als den Vater von Jesus. Und sicher war Josef für Jesus wie ein Vater. Er hat ihn großgezogen und rechtlich gesehen war Josef der Vater von Jesus. Aber scheinbar hat Maria etwas Entscheidendes aus den Augen verloren in diesem Moment. Hatte der Engel Gabriel nicht zu ihr gesagt in Lukas Kapitel 1, dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden? Der Heilige Geist wird über dich kommen und Kraft und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Dieser Knabe ist mehr als ihr Sohn. Er ist der Sohn des Allerhöchsten. Er ist der Sohn Gottes. Maria fragt, warum hast du uns das angetan? Dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Nein, dieses Kind hat einen größeren Vater, der über allem steht. Nein, dieser Knabe war nicht ungehorsam. Im Gegenteil, er hat seinem wahren Vater gehorcht. Und das musste Maria begreifen. Und hier sehen wir, wie das Schwert, von dem wir gelesen haben, tatsächlich in ihr Herz dringt. Sie sagt, dein Vater und ich haben dich gesucht. Vater, Maria, hast du vielleicht etwas aus den Augen verloren? Hier nun hören wir die ersten Worte Jesu auf Erden, die uns überliefert sind. Was ist der Grund dafür, dass ihr mich gesucht habt? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Maria fragt, was ist der Grund dafür, dass du uns das antust? Jesus antwortet, was ist der Grund dafür, dass ihr mich sucht? Ihr hättet es wissen müssen. Ich muss in dem sein, was meines Vaters ist. Der Knabe Jesus sagt hier etwas, was es noch nie zuvor gab. Niemals hat jemand so gesprochen. Im Alten Testament wird Gott als Vater bezeichnet, aber nur, wenn Juden allgemein für sich sprechen. Gott ist unser Vater, er ist der Vater unserer Nation. Aber niemals hat jemand für sich persönlich gesprochen. Gott ist mein Vater. Mit 12 Jahren, ihr Lieben. Das ist keine vage Vermutung. Er ist im vollen Bewusstsein, dass er Gottes Sohn ist. Er durchlebt nicht irgendwie die Pubertät, eine Phase der Identitätsfindung. Er weiß ganz genau, wer er ist. Und damit muss uns allen klar sein, das war kein frecher Ungehorsam. Das war nicht die Laune eines Knaben, der mal wegläuft, der seinen Eltern irgendwie eins auswischen will. Er war auch nicht ein kindisch verträumtes, ein verträumtes Kind, das da war so viel Spannendes und dann hat es nicht mitbekommen, was um das Kind herum geschah und darum alles vergaß und nicht mitging. Nein, dieser Knabe Jesu sagt, wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Achte auf das Wort muss. Jesus wird es noch häufig benutzen. Lukas Kapitel 4, Vers 43. Er aber sprach zu ihnen, ich muss auch den anderen Städten die gute Botschaft vom Reich Gottes verkündigen, denn dazu bin ich gesandt worden. Lukas Kapitel 9, Vers 22, und er sprach, der Sohn des Menschen muss vieles leiden und verworfen werden von den Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten und getötet und am dritten Tage auferweckt werden. Es ist ein heiliges Muss. Es ist das Muss des Gehorsams. Er muss in dem Hause seines Vaters sein, im Tempel. Später wird er den Tempel reinigen und rufen, macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Jesus ist allezeit beschäftigt mit den Dingen seines Vaters, die ihn betreffen. Anders ausgedrückt, sein Vater hat ihn gerufen und der Sohn hat gehorcht. Der Vater sagte, du musst jetzt in meinem Hause sein, und er gehorchte. Maria und Josef müssen lernen, dass es einen gibt, der größer ist als sie, der einen absoluten Anspruch auf das Leben dieses Knaben hat. Er ist der Sohn des Vaters im Himmel und ihm gilt es, bedingungslos zu gehorchen. Und das muss Maria noch an vielen Stellen lernen. Nein, Jesus war nicht ungehorsam. Josef und Maria mussten lernen, dass die Zeit näher kommt, wo er das Werk des Vaters tun wird. Und kein Mensch hat auch nur ansatzweise Mitspracherecht, was das angeht. Sie verstanden das zu dieser Zeit noch nicht. Aber dieser Knabe ist der, der gekommen ist, den Willen des Vaters im Himmel zu tun. Später wird er sagen in Johannes Kapitel 6, ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht dass ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Jesus selbst besaß also schon mit 12 Jahren das volle Bewusstsein dafür, dass Gott sein Vater ist und dass er erschienen ist, um den Vater zu gehorchen. Und der Höhepunkt von dem Gehorsam sollte später wieder in Jerusalem stattfinden, wo er den Willen des Vaters tun musste. Und dieses Mal ist er auch für 3 Tage verschwunden im Grab, getrennt von seiner Mutter. Aber es hätte Maria nicht wundern müssen. Denn dazu ist er erschienen, um das zu tun, was seinen Vater betrifft, seinen Willen zu erfüllen. Jesus von Nazareth war kein Lügner, er war kein Verrückter, er sprach die Wahrheit, wie der römische Hauptmann es bekannte, als er an seinem Kreuz stand und sagte, wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Wahrer Mensch und wahrer Gott zugleich, schon als Kind war er sich dessen völlig bewusst. Und wenn wir dies alles nun hören, dass er voller Weisheit und voller Selbstbewusstsein dafür war, dass er Gottes Sohn ist, ist es umso erstaunlicher, was wir nun viertens und letztens hören. Viertens. Christus war schon als Knabe ein gehorsamer Diener. Vers 51. Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und er war ihnen untertan. Und seine Mutter bewahrte alle diese Worte in ihrem Herzen. Und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gunst bei Gott und Menschen. Also Jesus Christus hatte schon als Knabe mehr Weisheit als alle Lehrer Jerusalems. Er hätte sie schon jetzt alle in den Schatten gestellt. Er hätte schon jetzt die Menschenmengen als 12-Jähriger zu sich ziehen können. Aber dieser Knabe gehorcht seinem Vater im Himmel. Seine Stunde ist noch nicht gekommen. Er soll noch nicht als Lehrer Israels auftreten. Er muss Jerusalem und den Tempel, das Haus seines Vaters, wieder verlassen. Denn seine Zeit ist noch nicht gekommen. Welche Zeit ist denn jetzt da? Nun, die Zeit, die Gott für ein Menschenkind verordnet hat. Die Zeit, sich unterzuordnen unter seine Eltern. In aller Demut sich unterzuordnen unter seine Eltern. Er sollte mit seinen Eltern zurück nach Nazareth gehen, um ihnen untertan zu sein. Und er ordnet sich ihnen unter. Er ist weiser als seine Eltern, dennoch ist er ihnen untertan. Er weiß immer alles besser als seine Eltern. Aber er gehorcht ihnen. Hier nun siehst du dieses demütige Herz Jesu Christi. Das ist schon als Knabe sein Wesen. Er der Allergrößte, er erniedrigt sich. Was uns zeigt, dass seine übergroße Weisheit ihm nicht zu einem überheblichen Wesen machte. Nein, er war untertan, Der Knabe hält das Gebot, dass man Vater und Mutter ehren soll. Hier nun sehen wir auch, dass Unterordnung nichts mit Wertigkeit zu tun hat. Du magst vielleicht manchmal denken, ich bin weiser als meine Eltern oder als dein Ehemann oder deine Pastoren oder die Politiker. Schön und gut, sei ihnen untertan, ordne dich unter, denn das ist, was der Herr befohlen hat. Wahre Weisheit führt nicht zu Überheblichkeit, sondern zu Untertänigkeit unter Gottes Gebote. Darum, liebe Kinder, schaut doch, sogar der Herr Jesus Christus hat seinen Eltern gehorcht. Hört ihr? Bist du deinen Eltern untertan? Ordnest du dich unter? Gehorchst du und ehrst du deine Eltern? Wenn dir das schwerfällt, dann denk daran, dass es Jesus gelungen ist und dass er dir helfen kann. Jesus weiß, wie es ist, noch klein zu sein. Er weiß, wie es ist, noch körperlich wachsen zu müssen und dass noch viele Dinge nicht so möglich sind. Er vermag dir zu helfen, dir beizustehen, dass auch du deinen Eltern untertan sein kannst. Bete zu ihm, bitte ihn, dass er dir hilft. Bete zu ihm, dass du nicht nur stark wirst am Körper und körperlich wächst, sondern dass du wie er auch zunimmst an Weisheit und Kunst bei Gott und den Menschen und demütig gehorchst und dich unterordnest. Nun zuletzt noch ein Wort an solche, die keine Christen sind in unserer Mitte. Erkennst du nicht die Größe und vergleichliche Erhabenheit, die schon dieser kleine Knabe hat? Findest du kein Gefallen an ihm? Wisst ihr, an einer Stelle lesen wir, wie die Pharisäer und Priester Diener schicken, dass sie Jesus Christus gefangen nehmen lassen sollen. Ja? Und diese Diener, die kommen wieder mit leeren Händen. Sie haben Jesus nicht gebracht. Und dann fragen die Priester und Pharisäer, warum habt ihr ihn nicht gebracht? Und diese Diener antworteten, niemals hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch. Anscheinend hörten sie ihn. Sie konnten ihn nicht gefangen. Das können sie gegen ihn sagen. Seine Weisheit ergreift sie und ihr Herz. Niemals hat jemals ein Mensch so geredet wie dieser. Ist dein Herz heute Abend ergriffen von diesem, der die Weisheit in Person ist? Wird dein Herz angezogen von diesem, der die Weisheit in Person ist? Und ja, nicht nur das, sondern der für uns Mensch wurde und sich von Herzen demütigte, der sogar seinen Eltern untertan war. Setze dich zu seinen Füßen und lerne von ihm. Es erging einst eine Stimme aus dem Himmel, die sagte, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe, auf ihn sollt ihr hören. Hörst du auf ihn? Wenn du ihn noch nicht gefunden hast, wenn du ihm noch nicht gehorchst, dann suche ihn wie Maria unter vielen Tränen, bis du ihn findest und er dein Lehrer ist, dein Herr und Meister und du zu seinen Füßen sitzt. Und dann bewahre die Worte Jesu wie Maria im Herzen. Vielleicht verstehst du noch nicht alles, so wie Maria, aber bewahre jedes Wort wie einen Edelstein in einer Schatzkiste. Schätze ihn, lerne von ihm und tu seinen Willen. Vielleicht bist du auch heute wie Josef und Maria. Eigentlich bist du mit Christus zusammen, aber irgendwie hast du ihn aus den Augen verloren, was auch immer passiert ist. Dann suche ihn heute neu. Suche sein Angesicht, deinen wunderbaren Ratgeber, so dass jeder von uns in Wahrheit ein echter, treuer Jünger ist, ein Schüler des Herrn, so dass wir erfüllt werden mit der Erkenntnis, mit der Weisheit Jesu Christi. Denn er ist würdig zu empfangen, die Macht und den Reichtum und die Weisheit und die Stärke und die Herrlichkeit und den Lobpreis. Amen. Amen.
Lass uns noch einmal aufstehen und beten. Unser Herr Jesus Christus, wie herrlich bist du. Schon als Kind, voller Weisheit. Herr, du bist wahrer Mensch. Und du bist wahrer Gott. Und du bist Mensch geworden für uns. Herr, wie hast du dich erniedrigt, der du alle Herrlichkeit des Vaters hattest, der du allwissend, allmächtig warst. Und du hast diese Dinge zur Seite gelegt für eine Zeit, um Mensch zu werden, um Knechtsgestalt anzunehmen, um schwach zu werden, als ein kleines Kind, das erst wachsen musste, das nicht alles wusste, das nicht alles konnte. Herr, für uns hast du es getan. Und wir preisen dich dafür. Und wir freuen uns, dass du schon als Kind so eine Weisheit gezeigt hast. Herr, wenn doch die großen Lehrer Israels staunten und auf deine Antworten Acht gaben, dann wollen auch wir zu dir kommen als zu unserem Lehrer. Da du jetzt nicht mehr wachsen musst an Weisheit, sondern alle Weisheit hast. Herr, wir wollen lernen von dir. Wir wollen auch bei dir sitzen, wollen hören auf das, was du zu sagen hast, wollen staunen über deine Weisheit und wollen tun, was du uns lehrst. Wir beten für unsere Kinder, dass du sie auch weise machen mögest. Dass du ihnen Gottesfurcht schenkst, denn die Gottesfurcht ist der Anfang aller Weisheit, und dass du dafür sorgen mögest, dass unsere Kinder uns keine Schande machen und uns nicht betrüben, indem sie töricht handeln, sondern dass du ihnen Weisheit schenkst, dass dein Wort sie weise macht zur Rettung in Christus. Dass auch unsere Kinder von Jesus lernen, sich unterzuordnen den eigenen Eltern. Selbst dann, wenn sie älter werden und wenn sie es vielleicht mal besser wissen als ihre eigenen Eltern, selbst wenn sie weiser sein sollten als ihre Eltern, dass sie sich dennoch unterordnen. Herr, hilf uns allen, dass wir uns unterordnen denen, von denen du gebietest, dass wir uns ihnen unterordnen sollen. Die Kinder den Eltern, die Ehefrauen den Ehemännern, die Gemeinde den Pastoren, alle Gläubigen dir, dem Herrn, wir alle auch unserer Obrigkeit. Herr, hilf, dass wir deinen Willen tun, dass wir deine Gebote erfüllen und darin beweisen, dass wir wahrlich weise sind, weil wir lernen von dem, der die Weisheit ist, von Christus, in dem alle Schätze der Erkenntnis und Weisheit verborgen sind. Ach Herr, und hilf, dass wir von Herzen dich anbeten, der du so herrlich bist, schon als 12-Jähriger, an dem kein Fehl zu finden ist, der nie ein falsches Wort sagte, der niemals sündigte. Und wir beten, dass wir alle dich suchen, so wie Josef und Maria dich gesucht haben. Und wenn es sein muss, dann lass uns dich unter Schmerzen und Qualen und Tränen suchen, bis wir dich finden. Lass uns doch wissen, wo wir dich finden. Lass uns kommen in deinen Tempel, in die Gemeinde, an dem Ort, an dem dein Wort verkündigt wird. Und lass uns dich suchen, bis wir dich gefunden haben. Gepriesen seist du für all die, die dich schon finden durften. Und wir beten für all die, die dich noch nicht gefunden haben, auch für unsere Kinder, dass sie alle dich suchen und finden mögen. Und wenn einer von uns dich aus den Augen verloren hat, weil er weggegangen ist vom Tempel, weil er sich entfernt hat von dir und vom Haus deines Vaters, dann lass auch ihn umkehren. Lass ihn zurückkommen nach Jerusalem in den Tempel und dich finden und neu sich setzen zu deinen Füßen, um zu hören und zu lernen von dir. Gepriesen seist du, unser heiliger Gott, Jesus Christus, in Ewigkeit. Amen.